Okay, herzlich willkommen zu der Release-Veranstaltung unseres neuen Heftes Clankriminalität, besser gesagt Mythos Clankriminalität. Musik brauchen wir gar nicht. Danke. Das ist das Heft der CILIP. CILIP, die Zeitschrift für Bürgerrechte und Polizei, gibt es schon lange, Projekt aus den 70ern. Im Prinzip, für die, die uns noch nicht kennen, werden regelmäßig Themen aus eben diesem Umfeld, Bürgerrechte, Politik und Polizei, behandelt. Das Ganze erscheint dreimal im Jahr. Wir machen normalerweise immer solche Release-Veranstaltungen zu unseren neuen Heften. Das ging jetzt eben lange Zeit wegen Corona nicht so gut. Jetzt geht es aber wieder los. Also immer darauf achten, wenn unser neues Heft kommt, haben wir auch so eine entsprechende Veranstaltung dazu geplant. Heute, wie gesagt, zum neuen Heft. Da vorne liegt das Mythos Clan-Kriminalität, das Orangene. Vielen Dank erstmal nochmal an die ADA-Bar, dass wir das hier machen können und die Organisatoren. Die Hefte da vorne, ich weiß nicht, ob noch welche sind, ein paar Hefte liegen da vorne, kann man für je nachdem 5 bis 10 Euro käuflich erwerben, da vorne an der Kneipe gerne mal reingucken. Vorweg, organisatorisch, es ist so angedacht, dass eigentlich fürs Publikum, dass ihr eine Maske anhabt, wenn es geht. Es ist ja ganz schön eng, ich glaube, hinten ist offen, soweit es geht, aber trotzdem, wenn es euch nichts ausmacht. Wir nehmen das Ganze auf hier vorne, soweit es jetzt unsere Veranstaltung hier oben ist und unser Podium. Nur, dass ihr Bescheid wisst, aber nachher die Fragerunde oder die Diskussion dann nicht mehr, also wenn ihr dran seid. Okay, dann steige ich gleich ein und stelle unsere Gäste heute vor. Wir haben hier drei super Gäste. Ich fange hinten an, Jorinde Schulz von der Initiative Kein Generalverdacht, Melli Amira von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Beide haben auch zusammen in der neuen Ausgabe einen Artikel geschrieben, der super spannend ist. Und neben mir sitzt Ulrich von Klinggräf, Strafverteidiger aus Berlin schon lange Zeit, der sich dankenswerterweise hat interviewen lassen in dem Heft. Das könnt ihr auch in der neuen Ausgabe lesen. Wir wollen das so machen, dass wir erstmal hier oben zu dritt diskutieren und in die Sache einsteigen. Wir versuchen das ungefähr auf eine Dreiviertelstunde oder sowas zu halten. Und dann gibt es eben Raum und Zeit für Fragen und Diskussion. Nur mal zur Aufmachung, Clankriminalität, ich mache immer gerne, ich habe dann irgendwas aus der Presse dabei, hier sind so ein paar neue Sachen. Ulrich, hier Berliner Kurier von, glaube ich, vor 2 Monaten, Drogenhandel, Gewalttaten, Überfälle, 62 Einsätze, 295 Täter, 849 Straftaten, wie Berlin gegen die Clankriminalität ankämpft. Berlin gilt ebenso wie das Ruhrgebiet und Bremen als Hotspot krimineller Aktivitäten von Clanmitgliedern. Vor allem ging es um Drogenhandel, Gewalttaten, Überfälle, Diebstähle, Betrug und Verkehrsdelikte. Oder, das ist von letzten Monat, Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angekündigt, die Clankriminalität in Berlin und anderen Städten besonders ins Visier zu nehmen. Ich will die Bekämpfung der Clankriminalität zu einem meiner Schwerpunkte machen, sagte Faeser in einem Interview mit Bild Live. Es macht mir viel Sorge, was da passiert. Die Polizei müsste sehr genau hinsehen. Vielleicht noch eins, T-Online von letzten Monat, wenn Richter Schutz brauchen, die Angst der Justiz vor den Clans. Da steht, wie sicher können sich Richter und Staatsanwälte fühlen, die es mit Schwerverbrechern zu tun haben, insbesondere mit Mitgliedern der Clans. Sie spielen in der organisierten Kriminalität eine wichtige Rolle. In Berlin ist jeder 5. Tatverdächtige ein Clanmitglied. Solche oder ähnliche Artikel, das ist ja ganz typisch, da kann man im Prinzip immer reingreifen und ähnliche Sachen rausholen. Für mich klingt das, als bestünde die Kriminalitätslandschaft in der Hauptstadt und auch in anderen Städten und die Arbeit der Strafjustiz vor allem aus der sogenannten Clan-Kriminalität. Täuscht dieser Eindruck oder wie sieht das aus der Einschätzung jetzt eines Strafverteidigers im Alltag der Strafjustiz?
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass es so ein großes Interesse an diesem Thema gibt und dass wir gleich so mitten einsteigen. In diesem Artikel ist ja ganz viel enthalten von den Zuschreibungen, von den Populismen, gegen die wir hier ständig anzukämpfen haben. Auch diese Gemengelage von Lügen und Halbwahrheiten, die in diesem kurzen Absatz schon drinsteckt. Ja, vielleicht erstmal so zur Klarstellung. Wenn man sich das Kriminalitätsgeschehen anguckt, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist das, was in diesem Artikel drinsteht, dass das, was als sogenannte Clan-Kriminalität beschrieben wird, einen ganz, ganz großen Teil der Kriminalität ausmachen würde, einfach blanker Unsinn. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Erhebungen, was auch damit zusammenhängt, dass ja bereits die Definition, worüber wir eigentlich sprechen, was ist denn eigentlich Clan-Kriminalität, so diffus und unklar und widersprüchlich ist. Ich kann nur einige wenige Zahlen sagen. Es gab mal Lagebild des BKA von 2019. Da hat das BKA festgestellt, von den Fällen, die von ihnen als sogenannte organisierte Kriminalität, also organisierte Schwerkriminalität ist damit gemeint, eingeschätzt worden ist, dass dann 7,8% dieser Fälle der sogenannten Clan-Kriminalität zugerechnet wird. Der Schaden, den diese sogenannten Clans in diesem Zusammenhang angerichtet haben, von dem Gesamtschaden beträgt ca. 1%. Das sind erstmal so ein paar blanke Zahlen vielleicht. Wir können uns alle vorstellen, ich glaube, da sind wir uns jedenfalls in dieser Runde einig, wo die großen, die wirtschaftlichen, die massiven Schäden angerichtet werden. Das ist eben nicht das, was hier mit der Zuschreibung Clan-Kriminalität beschrieben ist, sondern das ist was, was ich, die Kriminalität im Bereich Steuern, im Bereich Wirtschaftskriminalität und ähnliches. Ja, darüber mag aber die Boulevardpresse kaum reden. Ein Boris Becker wird eher noch abgefeiert, ein Boris Becker bekommt viel Zuspruch und so weiter. Das sind ganz andere Schadenssummen, mit denen wir dann in diesen anderen Fällen der Wirtschaftskriminalität, der weiße Kragenkriminalität zu tun haben. Das heißt, es wird hier überwiegend mit politisch aufgeblasenen Gespenstern gearbeitet. Ja? Es geht darum, ein Bedrohungsszenario, ein Bild von Bedrohungsszenario aufzubauen. Es geht darum, Schreckensbilder an die Wand zu malen. Ja? Wir wissen alle, das ist leider so, dass damit konservative, reaktionäre Politik betrieben wird mit diesen Bildern. Ja, dass das, was in den Schubladen der Sicherheitsfanatikern steckt, dass das gerne natürlich begründet wird, wenn das rausgeholt werden soll, wenn die nächste Verschärfungsrunde ansteht, dass dann gerne eben das Bild der sogenannten Clan-Kriminalität an die Wand gemalt wird, als ob das Strukturen sind, die mit den herkömmlichen Mitteln gar nicht mehr in Griff zu kriegen sind, die ganz eigenständig und frei flutend sich bewegen und die von der Polizei oder wo die Polizei denen ohnmächtig gegenübersteht. Das hat mit den Erkenntnissen, die ich in meiner Praxis gesammelt habe, über die wir hier, glaube ich, heute noch sprechen werden, herzlich wenig zu tun.
Okay, genau, guter Überblick. Jetzt hast du ein paar Statistiken genannt und ein paar so ein bisschen Überblick gegeben. Und deine Praxis erwähnen. Wenn du da jetzt nochmal drauf guckst, wie ist das für dich? Hast du denn schon mal in deiner Praxis mit diesem Bereich möglicherweise zu tun gehabt? Und inwieweit hat das irgendwas mit dem Bild zu tun, was du jetzt beschrieben hast und was wir vorher gesehen haben?
So ein bisschen schwierig zu beantworten, diese Frage, weil ich ja diese Zuschreibung von Clan-Kriminalität natürlich unrichtig finde. Ja, dass ich das, was üblicherweise mit der Zuschreibung Clan-Kriminalität beschrieben wird, nicht als solche bezeichnen würde. Also wenn aber ich jetzt mal diese Zuschreibung annehmen würde, also wenn ich das Bild, was die Staatsanwaltschaft etwa auf diese Fälle wirft und was dort an Definitionsmacht einem begegnet, wenn ich das mal annehmen würde, dann habe ich regelmäßig mit der sogenannten Clan-Kriminalität zu tun. Wobei das eine ganz, ganz große Bandbreite von Kriminalitätserscheinungen darstellt. Ja, das sind bestimmte Geschichten, wo wir uns vielleicht relativ einig wären, dass das Schwerkriminalität ist, organisierte Bandenkriminalität, die organisierte Einbrüche beispielsweise machen, aber auch etwa Kapitalstrafverfahren. Aber das, was unter dem Label Clan-Kriminalität läuft, was bei der Sonderabteilung der Berliner Staatsanwaltschaft, der Abteilung 255 läuft. Das sind ganz, ganz viele Bagatellgeschichten. Auch mit denen habe ich zu tun. Also beispielsweise sind das Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz oder das sind Nötigungsgeschichten im Straßenverkehr oder das sind irgendwelche kleinen überschaubaren Diebstahlshandlungen, ja, die nach unserer Auffassung eigentlich nicht mit dem Bereich OK, organisierte Kriminalität, sowieso gar nicht zu tun haben, aber eben auch nicht mit dem Bereich Schwerkriminalität zu tun haben, sondern wo die Definition als Clan-Kriminalität einzig und allein ein rassistisches Kriterium ist, einzig und alleine die Führung eines bestimmten Familiennamens. Und wenn dieser Familienname und so ist es ja nun leider, die entscheidende Zuschreibung sein soll, das entscheidende Merkmal der Einordnung als Kriminalität, der sogenannten Clan-Kriminalität. Da geht schon wieder los. Wenn es das ist, dann tatsächlich habe ich viel mit Clan-Kriminalität zu tun. Ja.
Okay, ich verstehe das so, dass ich also die, wie du sagst, die das Kriminalitätsphänomen oder der Sachverhalt eigentlich gar nicht von anderen Bereichen von sich aus unterscheidet, sondern dass das vor allem um das Label und die Definition geht, die von außen kommt. Wie kommt denn dieses Label und diese Definition da drauf und wer macht das und nach welchen Kriterien?
Das Kriterium ist tatsächlich in allererster Linie ein bestimmter Familienname. Es sind ja bestimmte Familien in den Fokus geraten, die vor allem einen arabisch, oft libanesischen Herkunftsursprung haben, teilweise auch aus der Türkei. Es sind viele PalästinenserInnen, die dazugerechnet werden, eine bestimmte Gruppe, die sehr große Familienverbunde oft darstellen, auch die in diesen Bereich der sogenannten Clan-Kriminalität hineingerechnet werden. Ja, das ist das Phänomen, das ist in erster Linie Familienstrukturen sind. Diesen Familienstrukturen wird dann angedichtet eine Art von Bandenstruktur, ein hierarchisches, der üblichen Gesellschaftsordnung völlig abgewandtes Wesen sozusagen, was in clandestinen Strukturen ein eigenständiges Leben im Graubereich dieser Gesellschaft führt. Ja? Die tatsächlich nicht mehr, so sagt man, nicht mehr von herkömmlichen Normen, die diese Gesellschaft angeblich tragen sollen, erreichbar sein sollen, die ein Eigenleben führen, die ihre eigenen Gesetze haben. Das ist ja so immer das, was so durch den Raum wabert. Und da kommt es dann nicht darauf an, ob eine bestimmte Person XY jetzt diese Kriterien erfüllt, ob diese Person XY, die etwa bei einem Ladendiebstahl erwischt worden ist, ob die genau diese Kriterien etwa erfüllt, als ob diese Person etwa, ob es da Erkenntnisse gibt, dass die eingebunden ist in eine Art von Bandenstruktur, in eine Art von familiärer Hierarchie, die von oben nach unten durchgetaktet ist und nichts Besseres zu tun hat, als von morgens bis abends Straftaten zu planen. Das ist ja so ein bisschen, Entschuldigung, das Bild, was da gemalt wird. Das muss diese Person in dieser konkreten Straftat, die ihm vorgeworfen wird oder im Ausnahmefall auch mal hier gar nicht erfüllen, da reicht es, einen bestimmten Nachnamen XY zu haben und schon ist man in diesem Bereich drin. Schon zieht nicht immer, aber üblicherweise diese Sonderabteilung 255 der Berliner Staatsanwaltschaft das Verfahren an sich und schon hat man diese ganzen Besonderheiten des Verfahrens, mit denen ich mich dann rumzuschlagen habe als Strafverteidiger in diesen Bereichen, diese ganzen eigenen Gesetze, die diese Strafverfahren dann aufzeigen, hat man es mit denen dann zu tun.
Ich will gleich noch mehr auf das Stichwort eigene Gesetze eingehen, aber vorher nochmal, ich hatte ja diesen Einsatz hier vorgelesen, Drogenhandel, Gewalttaten, Überfälle, Diebstähle und Betrug vor allem. Das ist auch das Bild, glaube ich, was vielen Leuten vorschwebt. Okay, möglicherweise ist es also, wir haben schon festgestellt, ein fragwürdiges Kriterium, das auf diese Phänomene angewandt wird. Wie steht es inhaltlich? Sind das die Straftaten, du hast es vorher schon so kurz angesprochen, sind das tatsächlich die Sachen, um die es da vor allem geht?
Große Masse ist das nicht. Das sind ja eher dann schon mal so etwas die höherrangigeren Straftaten, sage ich mal, die da aufgezählt worden sind. Das ist vielleicht so eine gewisse Spitze. Die große Masse, nach meiner Erfahrung, nach meiner Praxis, die große Masse hat eben damit gar nichts zu tun. In die Statistik, die dann eben immer gerne in die Öffentlichkeit gepustet wird, um damit dann ein angebliches Bedrohungsszenario für diese hiesige Gesellschaft hier auch zu inszenieren, die große Masse der Verfahren, um die es geht, die hat eben mit derartigen schweren Kriminalitätsformen herzlich wenig zu tun. Um ein kleines Beispiel zu nehmen, ich hatte in meiner Praxis alleine etwa 20 bis 25 Fälle von Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Die kommen ganz überwiegend aus einem bestimmten Ereignis, nämlich einer Trauerfeier, wo eine Mutter einer größeren Familie gestorben ist, wo es eine große Beerdigungsfeier gegeben hat, wo die Polizei sehr zielgerichtet dann mit einer großen Mannschaftsstärke angereist ist, um dann Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festzustellen. Da sind dann harsche Strafbefehle, wo dann was weiß ich, für zwei derartige Verstöße dann Strafbefehle über 1.000 Euro ausgeworfen worden sind und ähnliches ausgeworfen worden. Und das alles fließt dann im Zweifelsfall in diese sogenannte Statistik der Clan-Kriminalität mit ein.
Also kein sozusagen kein inhaltliches Kriterium. Jeder Ladendiebstahl, jeder Verkehrsverstoß, jeder Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz würde im Prinzip als Clan-Kriminalität aufgefasst werden.
Kann jedenfalls, ja, das ist so willkürlich. Ja. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum in bestimmten Fällen die Abteilung 255 trotz eines bestimmten Namens sich dann nicht zuständig fühlt, in anderen Fällen tut sie es. Es ist eine ganz willkürliche, ein ganz willkürliches Vorgehen, was wir da feststellen können, ja, wann dann plötzlich dieses Label Clan-Kriminalität drüber steht. Warum steht etwa, ein ganz konkretes Beispiel, Clan-Kriminalität drüber, wenn ein Kühlschrank geklaut worden ist? Das geisterte ja kürzlich durch die Gazetten des Boulevards, ich glaube, es war vor circa 2-3 Wochen, da ging es um die Fahndung, eine Großfahndung nach einem Kühlschrank, da gab es, ich glaube, 4 oder 5 Wohnungsdurchsuchungen in Berlin. Bei meinem Mandanten sind sie mit ungefähr 100 vermummten und bewaffneten Beamten angereist, haben die Wohnungstür aufgebrochen, die Angehörigen dieser Familie, die dort vorgefunden worden sind, sind gefesselt worden und ähnliches. Das gesamte polizeiliche, martialische Auftreten in diesen Fällen konnte man da sehr gut wahrnehmen. Clan-Kriminalität, Diebstahl eines Kühlschranks, das sind so die Erfahrungen, die ich üblicherweise hier mache.
Clan-Kriminalität ist ja eigentlich oft assoziiert oder fast synonym mit Form von organisierter Kriminalität. Für sich schon natürlich ein total schwammiger und schwieriger Begriff. Wie eng ist da die Verknüpfung jetzt, nach dem, was du jetzt gesagt hast, zwischen diesen zwei Begriffen?
Ist ja eigentlich gar nicht mehr erkennbar, diese Verknüpfung. Ja? Das ist das, was ich als Eigenleben bezeichne. Ja? Diese Zuschreibung von organisierter Kriminalität, wo das grausige Schaudern dann im heimlichen Wohnzimmer den Rücken runterrieselt, wenn man davon hört, das sind ja ganz andere Geschichten, an die man da erstmal denkt. Und wenn dann eben diese Statistiken kommen, dann denken die Leute eben in erster Linie an diese ganz harten Kriminalitätserscheinungen und sie denken dann eben nicht etwa an eine Nötigung im Straßenverkehr oder sie denken nicht an einen geklauten Kühlschrank oder sie denken nicht an einen Verstoß gegen, was weiß ich, Diebstahlsgesetze oder ähnliches. Ja? Das ist das, was ich meine, dass hier überhaupt gar keine Kriterien erkennbar sind. Es gibt ja mittlerweile eine Definition für Clan-Kriminalität, habe ich jedenfalls dem Heft entnommen, die ich vorher gar nicht kannte. Es gibt zwar vorher schon verschiedene polizeiliche Definitionen, die sich auch oftmals von Bundesland zu Bundesland unterschieden haben. Das macht schon die ganze Fragwürdigkeit dieser Konstruktion deutlich. Das ist ja eine relativ frische Erscheinung, mit der wir es hier zu tun haben. Ja? Also ich nehme das immer wahr, im Grunde genommen mit dem Sommer 2015, mit der sogenannten Flüchtlingskrise, sehr viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und dem dann folgenden Stimmungsumschwung, der veränderten Stimmung hier im Lande, wo viele Sachen plötzlich sagbar geworden sind, die man vorher sich nicht zu sagen traute, mit dem Erstarken der AfD und rassistischen Erscheinungen. In diesem Kontext, denke ich, ist ja auch sozusagen diese Herausbildung oder die Forcierung des Bildes der sogenannten Clan-Kriminalität einzuordnen. Das ist ein politisches Propaganda-Instrumentarium, das ist eine politische Feindbilderklärung und wenn wir uns im Bereich des Strafrechts befinden, dann hat das eben sogenannte feinstrafrechtliche Bezüge, die man dort feststellen kann. Leute werden außerhalb des sogenannten rechtsstaatlichen Kontextes gestellt. Es wird gemeint, diese rechtsstaatlichen Grundsätze, die wir haben, die sind entweder gar nicht oder nur in Maßen auf diese Personengruppe anwendbar. Sie werden außerhalb des Gesetzes teilweise gestellt.
Okay, daran anknüpfend, und du hattest auch schon die eigenen Gesetze ja erwähnt, wie wirkt sich das jetzt aus für jemanden, dass er von mir aus ist das dann sozusagen nur ein Ladendiebstahl, da steht dann aber dieses Label drauf. Was bedeutet das in den Strafverfahren und in der Praxis? Was ändert sich dann?
Genau, wir sollten es ganz konkret machen. Denke ich auch. Ein kleines Strafverfahren, beispielsweise ein heranwachsender Mensch, 19, 20 Jahre alt, bisher unbelastet, unbestraft gewesen, wird beim Ladendiebstahl ergriffen. Üblicherweise bei unbelasteten Heranwachsenden oder Jugendlichen erst recht, wenn sie noch keine 19 sind, keine 18 sind, ist es so, dass im ersten Fall diese Verfahren möglicherweise eingestellt werden. Oft sang- und klanglos, manchmal auch gegen ein paar Arbeitsstunden vielleicht. Das ganze juristische Prozedere ist extrem heruntergefahren. Das sind einfache, kleine Sachverhalte, alltägliches Geschäft der Justiz, die man quasi im Vorbeigehen erledigt. Erst wenn sich das dann häuft, diese Person dann mehrfach in Erscheinung tritt, wird es langsam so ein bisschen ernster. Wenn es ein Mitglied einer sogenannten Clan-Familie ist, dann ist das Prozedere von vornherein anders. Einstellung, muss man sagen, gibt es eigentlich dort in diesem Verfahren nicht. Da kann der Vorwurf noch so gering sein, es soll verhandelt werden. Es muss zu einer mündlichen Verhandlung kommen. Das sagen einige Staatsanwälte und Staatsanwältinnen zum Teil auch ganz offen, wenn man fassungslos dort anruft, wie es denn hier sein kann, dass bei so einer Lappalie das nicht eingestellt wird, sondern hier tatsächlich sich man zu einer Anklageerhebung entschieden hat. Das sagen die einem ganz offen. Es geht von vornherein darum, wehret den Anfängen. Es ist ja ein Mitglied dieser berüchtigten Familie. Da möchte man von vornherein die ganze Härte des Gesetzes auch zeigen, diesen jungen Leuten verdeutlichen, stopp, keinen Schritt weiter, wir machen richtig ernst. Und zwar Politik, vielleicht der 1000 Nadelstiche gehört dazu, bei dem ersten kleinen Vergehen sozusagen werden wir hier richtig zuschlagen. Das soll transportiert werden, das Bild, wenn wir hier nicht von vornherein ganz hart einsteigen, dann, weil das doch ein Mitglied der sogenannten Clan-Familie ist, müssen wir ganz fest damit rechnen, wird das den fast zwangsläufigen Weg gehen, den andere auch gegangen sind und in die Schwerstkriminalität führen. Dieses Gespenst taucht selbst in diesem banalen Kleinstverfahren dann schon auf und führt eben dazu, dass es dann eben keine Einstellung gibt. Insgesamt, wenn das Label Clan mit drauf ist, das ist dann oft in der Strafanzeige ganz oben schon mit erfasst, Achtung Clans sozusagen, ja, dann sind das Verfahren eigener Art, muss man sagen. Das sind dann ganz eigenständige Abläufe, die man dort feststellen kann. Eben eine extrem engagierte Staatsanwaltschaft, eine extrem engagierte Polizei, die das gesamte Szenario ihrer Möglichkeiten oder das ganze Instrumentarium, besser gesagt, ihrer polizeilichen Möglichkeiten zum Einsatz kommen lässt. Stichwort 100 Beamte wegen eines geklauten Kühlschranks. Da wird das gesamte polizeilichen Möglichkeiten da ausgereizt. Ja. Das geht dann, setzt sich dann weiter fort, wenn es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann erlebe ich es regelmäßig beispielsweise, dass der oder die Vorsitzende mich vorher anruft, was man denn zu erwarten hat, ob denn hier ganz viel Öffentlichkeit kommen würde, ob man denn einen besonderen Sicherheitssaal braucht für die Verhandlung. Das fragen die bei irgendwelchen normalen Alltagsfällen, ja, wo nichts anderes da ist, außer ein bestimmter Familienname, das reicht schon. Die haben, das ist immer wieder festzustellen, fürchterliche Angst vor der Presse. Die Presse kommt auch in diesen kleinen Fällen zum Teil. Ja. Das wird von der Pressestelle dann eben nach außen gegeben auch. Wir haben hier heute ein Verfahren gegen ein sogenanntes Clan-Mitglied XY wegen Nötigung im Straßenverkehr und man glaubt es nicht. Dann sitzen da 5 VertreterInnen der Boulevardpresse hinten drin. Ja. Das macht Eindruck, das macht auch Eindruck auf die Gerichte. Das macht insofern Eindruck auf die Gerichte, als dass sie sich nachher nicht in der Öffentlichkeit schelten lassen wollen. Sie wären Richter gnädig, wie es mal die Boulevardzeitung Bild über einen Berliner Richter geschrieben hat. Die wollen nicht, dass sie dann plötzlich, was ja auch geschehen ist, mit unverpixelten Bild in der Presse auftauchen und wo dann drunter steht, und dieser Richter hat den Schwerverbrecher und so weiter herausgelassen und ihm keine Haftstrafe gegeben und ähnliches. Das macht was mit den Richtern und Richterinnen. Da sind die nicht unabhängig. Das heißt, von vornherein ist ein ganz anderer Drive, ist ein ganz anderes repressives Gehabe in diesen Verfahren und ein unbefangenes Verhandeln, wie man es in ganz gleichgelagerten Fällen sonst hat, wo einfach nur der Unterschied ist, es gibt keinen sogenannten Clan-Namen dabei, ist dann von vornherein der große Unterschied und prägt das Verfahren von der Einleitung der Strafanzeige, vom Gebaren der Polizeibeamten bis hin auch zur Urteilsverkündung. Das heißt, man hat noch gegen ganz andere Widerstände als Verteidiger oder Verteidigerin anzukämpfen, als in den 0815-Verfahren.
Hier steckt so viel drin, wir müssen gleich mal, bevor wir rüberspringen und die Perspektive wechseln, als letzte Frage vielleicht noch, gibt es einen Fall, an dem du das beschreiben kannst, wie diese Abläufe, diese ganzen Unterschiede sich darstellen? Kleinkriminalität und die Bekämpfung der Kleinkriminalität wird ja als Durchsetzung des Rechtsstaats bezeichnet gegenüber Leuten, die den nicht akzeptieren. Was, in welcher Form tritt dieser Rechtsstaat für die Leute in Erscheinung?
Vielleicht zwei Beispiele. Eine Beispiel ist diese Nötigung im Straßenverkehr. Dem Mandanten wird vorgeworfen, einen anderen Autofahrer abgedrängt zu haben im Straßenverkehr. Da ist überhaupt nichts Dramatisches passiert, es gibt eine Strafanzeige. Ja? Was läuft da ab? Es gibt eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mandanten. Da wird die Wohnungstür aufgebrochen. Da wird nicht etwa geklingelt, sondern wird gleich die Ramme benutzt. Ja? Wird die Wohnungstür aufgebrochen. Der Führerschein wird mitgenommen, der wird vorläufig sichergestellt. Üblicherweise bei diesen kleineren Geschichten läuft es so, es gibt ein Schreiben, wenn der Führerschein vorläufig sichergestellt werden soll, was in diesem Fall schon äußerst fragwürdig ist, werden die Leute angeschrieben, Führerschein wird vorläufig sichergestellt, bringen Sie den innerhalb der nächsten 5 Tage zum Beispiel zum Bezirksamt. Wenn wir es nicht tun, dann holen wir ihn ab sozusagen. Ja, dann werden wir den mit Zwang einziehen, diesen Führerschein. Auch das schon ein großer Unterschied von vornherein, das gesamte Instrumentarium. Dann findet von diesem einzigen Zeugen, diesem anderen Autofahrer, findet eine richterliche Vernehmung statt zur Beweissicherung. Eine richterliche Vernehmung kennt man insbesondere aus dem Sexualstrafverfahren, wo die betroffene Frau richterlich vernommen wird, kennt man aus ganz groß gelagerten Verfahren, eben den OK-Verfahren zum Teil. Da geht es um Beweissicherung, wenn man Sorge hat, dass der Zeuge möglicherweise oder auch die Zeugin möglicherweise später nicht mehr zur Verfügung stehen könnte, will man eine Beweissicherung dadurch erreichen, dass es eine richterliche Vernehmung gibt, dass man dann notfalls den oder die Vernehmungsrichterin im Prozess dazu befragen kann, was der oder die Zeugin gemacht und gesagt hat. Das ist dann hier auch passiert, eine richterliche Vernehmung in einem derartigen kleinen Verfahren. Das Verfahren wird auch von vornherein begleitet, was man auch regelmäßig hat, von sogenannten polizeilichen Eindrucksvermerken, sprich auf Deutsch gesagt Stimmungsmache. Polizeibeamte schreiben ein Vermerk in die Akte rein, wo sie ihren Eindruck von der Person des Beschuldigten wiedergeben. Natürlich durchweg negativ, wo von vornherein beschrieben wird, gehört der berüchtigten Familie XY an, ist vor 3 Jahren schon mal aufgefallen, weil er schwarz gefahren ist oder was weiß ich. Ja. Wird von vornherein eine zielgerichtete Stimmungsmache betrieben, so auch in diesem Verfahren. Das ist vielleicht mal ein Beispiel für ein Bagatellverfahren, was extrem aufgepustet ist, oder ein anderes Verfahren, was ich wirklich sehr beeindruckend fand. Ein Mandant von mir, da ging es um mehrere Diebstahlsfälle. Der war in Haft sozusagen zu diesem Zeitpunkt, ihn holte sozusagen diese Vergangenheit ein, dass da neue Fälle waren. Während er in Haft war, wurde eben dieses neue Strafverfahren dann durchgeführt. Dann war es so, dass die Frage einer vorzeitigen Haftentlassung für ihn anstand, ja, wegen dieser alten Geschichte. Dann rief die Haftanstalt bei der Richterin in dem aktuellen Verfahren, wo wir mittendrin waren, das lief über mehrere Verhandlungstage, rief bei der Richterin an und hat sich erkundigt, was sie denn von diesem Angeklagten für einen Eindruck hat, weil das möglicherweise maßgeblich auch sein könnte für die Frage, ob es eine vorzeitige Haftentlassung gibt. Dann findet sich in dieser sogenannten Vollzugsplanfortschreibung, also in diesem Bericht der Haftanstalt, ob dieser Mensch nun geeignet ist für eine vorzeitige Haftentlassung, findet sich dann eine Wiedergabe, was diese Richterin gesagt hat in dem aktuell anhängigen Verfahren. Da sagt die Richterin in diesem Telefonat sinngemäß, dieser Mensch ist von der Werteordnung, die wir hier in Deutschland haben, völlig losgelöst, freischwebend, der hat 0,0 Unrechtsbewusstsein, im Grunde genommen ein hoffnungsloser Fall, dieser Mann. Er wird es immer wieder tun. Das so ein bisschen im Groben war der Inhalt des Vermerks. Und das in einem Verfahren, wo der Mandant kein einziges Wort bislang gesagt hatte. Wir hatten eine Verteidigungsstrategie gewählt, wo der Mandant geschwiegen hat. Das heißt, sie konnte, und wir waren mit der Beweisaufnahme bei weitem noch nicht abgeschlossen, wir hatten gerade angefangen erst. Ja? Das heißt, der Mandant hat sich dazu noch gar nicht geäußert, zu den Vorwürfen. Wie sie dazu kommt, dass er unverbesserlich ist, es immer wieder tut, kein Unrechtsbewusstsein hat, ist natürlich ein eklatanter Verstoß gegen die sogenannte Unschuldsvermutung. Das meine ich, der Verstoß gegen die Unschuldsvermutung, der von vornherein da ist, in dem Moment, wo man einer bestimmten Familie angehört, in dem Moment, wo diese Zuschreibungen, die damit verbunden sind, laufen und diese Dynamik erst einmal angefangen hat, dann hat es mit Unschuldsvermutung erstmal nichts zu tun, sondern geht es darum, mit allem, was man hat, hier zu einer Verurteilung zu kommen. Und ein Freispruch ist nicht ein Beweis für möglicherweise rechtsstaatliches Verfahren, sondern ist dann auch für die Öffentlichkeit, für einige Politiker auch der Beweis für eine Niederlage.
Okay, ich glaube, wir kommen nachher bei den Fragen bestimmt nochmal drauf zurück. Erstmal vielen Dank für den Einblick. Ist auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte und interessante Weise, den Leuten zu verdeutlichen, was Rechtsstaat bedeuten soll. Ihr beide, wenn wir jetzt den Sprung machen, ihr habt uns einen Artikel geschrieben im Heft, der sich ein bisschen mehr mit der...
Können wir die Mikros tauschen, weil das offenkundig ein bisschen lauter ist? Sehr besser.
Wir haben bei Ulrich einen Begriff gehört, den ich interessant finde, statt 1000 Nadelstiche. Ist das was, wozu ihr uns noch was erzählen könnt? Was bedeutet das? Wer wird von wem gestochen?
Also, ich bin Melli. Genau, die 1000 Nadelstiche. Also in der Theorie soll das bedeuten, dass verschiedene Ordnungsbehörden, Staatsanwaltschaft, Polizei, Zoll und so weiter, viele Durchsuchungen von verschiedenen Gewerben, vor allem Shisha-Bars und so weiter, aber auch Verkehrskontrollen, die organisierte Kriminalität stechen, wie du so schön gefragt hast. Das heißt, ganz viele Beweise finden für die organisierte Kriminalität und somit die Verbrecher quasi schwächen. In der Praxis sieht das eigentlich so aus, dass sämtliche migrantische Läden dauernd durchsucht werden, ohne jeglichen Anhaltspunkt, dass sie irgendwas mit Kriminalität zu tun haben. Die sind halt, das sind Shisha-Bars, das sind Friseure, das können Spätis sein. Es gibt auch immer wieder dann Verkehrskontrollen, vor allem hier in Neukölln. Und es wird ohne Anhaltspunkt durchsucht. Gefunden wird dabei nie wirklich etwas. Es gibt auch keinen Anhaltspunkt, dass diese Leute einem sogenannten Clan angehören oder so. Genau, so sieht die Realität aus.
Genau, also genau, was Melli sagt, ne, es gibt da einen Unterschied zwischen dem behaupteten Effekt, beziehungsweise die Idee der 1000 Nadelstiche soll ja sein, durch viel kleines Vorgehen, sozusagen ein bestimmtes Milieu, was man im Vorhinein als unliebsam deklariert hat, irgendwie zu nerven, irgendwie da Funde zu machen oder so. Und das heißt in der Praxis tatsächlich Schikane und Zermürbung. Und es gibt da verschiedene sozusagen sehr spezielle Vorgehensweisen. Melli hatte das angesprochen, das kommt vor allen Dingen, sagen wir so, hier in Neukölln auf der Straße in den Läden durch die sogenannten Verbundeinsätze zum Zuge. Das sind im Grunde einfach Gewerbekontrollen. Also es werden verwaltungsrechtliche Vorschriften kontrolliert. Das macht normalerweise das Ordnungsamt. Bei den Verbundeinsätzen ist das aber so, dass dann noch weitere Behörden dazukommen, zum Beispiel der Zoll oder irgendwelche Senatsverwaltungen und so weiter. Und dann wird die Polizei in Amtshilfe dazugerufen. Das heißt, eigentlich ist sie nur eine assistierende Behörde. Aber so sozusagen, das war vor allen Dingen, also ich würde sagen, das begann hier sozusagen mit einer gewissen Intensität in Neukölln im Jahr 2018, diese Art von Einsätzen. Die Krux war das dann halt nicht wie, also sagen wir bei normalen Gewerbekontrollen ist vielleicht mal ein Polizeibeamter dabei. Plötzlich kamen bei solchen Gewerbekontrollen 70 Beamtinnen oder so, die dann Läden stürmen. Und die Polizei formuliert das sehr deutlich, die verwenden zum Beispiel Ordnungsämter als Türöffner, um in Läden reinzugehen. Weil die Polizei darf ja nicht einfach so immer sozusagen Läden durchsuchen. Aber es werden dann einfach häufige Gewerbekontrollen gemacht bei allen möglichen Läden, sozusagen. Das begann vor allen Dingen mit Shisha-Bars, dann kamen Barbierläden dazu, die nun angeblich auch Horte der Clankriminalität seien und so weiter. Und es wird sozusagen ein sehr rabiates Vorgehen da gewährt, was sich ganz klar gegen bestimmte rassifizierte Gruppen richtet, bestimmte Arten von Läden, und da wird immer wieder kontrolliert. Auch wenn nichts gefunden wird, wird nochmal kontrolliert. Das hört man von vielen Gewerbetreibenden, dass teilweise sozusagen einmal im Monat kommen die vorbei mit diesem Verfahren. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal genauer erzählen, wie so ein Einsatz sich anfühlen kann oder so aussehen kann. und schikanieren im Grunde die Leute. Und die Frage danach, wie Läden ausgewählt werden, bleibt dabei sehr vage. Je nachdem, wo man fragt, also zum Beispiel, wenn Ladenbesitzer dann fragen, was ist das, dann sagt das Ordnungsamt vielleicht bloße Routinekontrolle. Allerdings geht auch aus parlamentarischen Anfragen hervor, zum Beispiel aus Wickels Zehendorf, wo das jetzt auch rübergeschwappt ist, dass die Polizei tatsächlich diese Läden auswählt. Das ist natürlich total problematisch, weil im Grunde sind das Gewerbekontrollen des Ordnungsamts, die Polizei ist da gar nicht in eigener Zuständigkeit. Aber klar, wenn sie schon mal drin sind, dann können sie alles Mögliche machen, sagen wir, Personenkontrollen durchführen oder sie sehen irgendwas hinter der Theke, dann durchsucht man mal den Laden und so weiter und so fort. Also das heißt, 1000 Nadelstiche, das, manchmal ist das auch als administrativer Ansatz bekannt. Die Polizei nutzt gegenüber Milieus, wo sie irgendwie das Gefühl haben, da passieren Straftaten, wir können die aber irgendwie nicht nachweisen. Schade, das müssen wir ja eigentlich im Rechtsstaat. Dann sagen sie, lass uns doch mal hier diesen Laden kontrollieren und ob da nicht irgendwie Ordnungswidrigkeiten sich finden. Aber wir kommen mit, und zwar in großer Mannschaftsstärke, und wir laden auch gleich die Presse ein und vielleicht noch PolitikerInnen, die sich damit inszenieren wollen. Das ist auch sozusagen ein Gefüge aus, sagen wir, profilierungsgeilen Politikern, einer Boulevardpresse und dann Polizei und anderen Behörden, die einfach ganz klar einen bestimmten Typus Laden attackieren, würde ich sagen. Genau.
Genau, also das Problem ist auch, es gibt gar nicht so einen richtigen Ablauf, wie das immer ist, es ist ganz verschieden. Ich habe selber schon diese Kontrollen miterlebt, habe auch mit vielen Betroffenen schon gesprochen. Also mal kommen 70 Polizeibeamte mit Maschinengewehren rein, ein anderes Mal haben sie Hunde dabei, wir haben schon Videoaufnahmen gesehen, wo sie sogar einen Rambock dabei haben. Presse ist sehr oft dabei, wie Rinder auch schon gesagt hat. Und es macht natürlich auch für die Bevölkerung, die da wohnt, ein Bild oder auch für die Gäste in dieser Shisha-Bar, weil es natürlich, wenn da irgendwie 70 Bullen mit Maschinengewehren reinkommen, dann denkt man natürlich erstmal, der Besitzer hat da irgendwas Dreck am Stecken. Es wird auch in den Medien immer wieder als Shisha-Razzien und so weiter betitelt, was natürlich auch falsch ist und so auch ein falsches Bild malt. Weil es handelt sich ja hier nicht um wirkliche Razzien. Weil eine Razzia, da ist natürlich irgendwie ein Grundverdacht und so weiter und so fort. Und das ist ja total willkürlich, was da passiert.
Du hattest ja jetzt schon gesagt, oder ihr beide, die eine Sache ist, das soll also eine Botschaft an bestimmte Leute, Milieus, wie auch immer man es beschreiben will, senden. Und das andere ist, dieses Auftreten soll ja wohl noch eine andere Botschaft senden. Es wäre doch eigentlich total absurd, dass, so wie er das jetzt beschrieben hat, mit diesem Anlass Polizisten mit Maschinengewehren dabei sind und so weiter. Ist das aber die Regel? Und was ist sozusagen die Botschaft, die damit gesendet werden soll? Und dann der zweite Teil, bestätigt sich das dann in irgendeiner Weise? Was sind die Straftaten? Was ist das, was dann da hervorgeht als Resultat aus diesem Ding?
Also es ist die Regel, dass es meistens in so einem Aufgebot da reingestimmt wird. Die Botschaft, die gesendet werden soll, ist einfach von Seiten der Ordnungsbehörden, aber auch von Seiten der Politik, wir machen was. Wir sind stark, wir machen hier was gegen Kriminalität. Es gab ja zum Beispiel auch den Bezirksbürgermeister Martin Hickel, der dann da mitgegangen ist, groß mit Presse, und sich dann mit einer kugelsicheren Weste auf die Sonnenallee gestellt hat und meinte, ich mache was gegen Kriminalität. Also das ist so ein bisschen auch mit ein Grund, warum das so groß inszeniert wird, weil es macht dann den Anschein, wir bekämpfen Kriminelle. Genau.
Genau, und zu der Frage, was wird da eigentlich gefunden? Also alle, sagen wir, alle Funde von diesen sogenannten, also der Name changiert ein bisschen. Manchmal heißen die Kontrolleinsätze gegen die sogenannte Clan-Kriminalität, manchmal heißen die Verbundeinsätze, Schwerpunkteinsätze, Shisha-Bar-Razzien in den Medien und so weiter. Aber sozusagen die Ergebnisse dieser Einsätze landen auch in den sogenannten Lageberichten über Clan-Kriminalität. Das ist auch sehr interessant. Weil diese Lageberichte sind zweigeteilt. Zunächst kommt irgendwie eine Übersicht über Tatverdächtige, denen man diesen Marker-Clan irgendwie zugeschrieben hat, nach bisher noch, sagen wir, opaken Kriterien. Da wird immer gesagt Einzelfalluntersuchung. Ich finde, was Ulrich gesagt hat, deutet ja darauf hin, dass man einfach sagt, wenn du irgendwie Tatverdächtiger bist und den falschen Namen hast, dann landest du, dann kriegst du diesen Marker. Ne? Das ist sozusagen der erste Teil dieser Clanlagebericht und der zweite Teil betrifft dann irgendwie die Ergebnisse dieser Kontrolleinsätze. Und da werden sowohl Straftaten als auch Ordnungswidrigkeiten festgestellt, sowohl bei den Straftaten als auch bei den Ordnungswidrigkeiten überwiegen Verkehrsdelikte, Verkehrsstraftaten oder Verkehrsordnungswidrigkeiten. Man spürt auch diese Einsätze hier im Straßenverkehr in Neukölln, also sozusagen, also da passiert ein massives Racial Profiling, wenn du mit einem dicken Auto am Hermannplatz vorbeifährst und falsch aussiehst, dann wirst du halt kontrolliert und wenn da irgendwas gefunden wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass dieser Delikt in dem sogenannten Lagebericht Clankriminalität landet. Und was sonst noch sozusagen auftaucht, sind Betäubungsmitteldelikte. Ich habe mir die Zahlen nochmal so ein bisschen aufgeschrieben. Infektionsschutz ist ganz viel. Das heißt, also sagen wir, kleinere Delikte tauchen da auf. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu betonen, dass obwohl diese Zahlen in einem Lagebericht, der sogenannte Clankriminalität beschreiben soll, auftauchen, wird nie irgendein Zusammenhang zwischen der Auswahl der Lokale und tatsächlichen, sagen wir, weder Phänomenen organisierter Kriminalität oder auch nur irgendwelche Bezüge zur Kleinkriminalität. Das wird nie gesagt, dass dieser Zusammenhang besteht. Und ich spekuliere jetzt mal ein bisschen, aber ich denke, diese Einsätze, weil man auch sieht, dass die in Neukölln sich immer weiter verbreitet haben, also es gab so ein paar Runden. Erst wurden immer die gleichen Läden durchsucht, dann finden sich neue Läden, die durchsucht wird und dass wahrscheinlich die Polizei irgendwelche Gewerbe so ein bisschen auf dem Kieker hat und dann da einfach den Ordnungsämter sagt, hey, lass uns mal da reinschauen und dass man dann weiter übergreift auf insgesamt, sagen wir, Läden, die irgendwie mit Menschen mit Migrationsgeschichte verbunden werden, die sucht man dann alle durch und das Konzept Verbundeinsätze hat sich bewährt und dann landet das halt in dieser Clan-Statistik. Und das ist halt so. Und die Ironie dessen ist natürlich, es wurde ja eben schon angesprochen, es wird immer behauptet, wir zeigen, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist und setzen diesen durch. Das Gegenteil ist natürlich der Fall, weil hier die Ungleichheit vor dem Gesetz praktiziert wird. Bestimmte Milieus werden einfach stärker von Repressions- und Kontrolldruck betroffen als andere. Und das ist das, was passiert.
Und zu den Zahlen muss man natürlich auch sagen, dass sie ja extrem undurchsichtig sind. Also es ist nicht nur, wie wir ja schon gehört haben, dass da vor allem Verkehrsdelikte und so weiter reinkommen. Die Frage ist dann natürlich wiederum, bei diesen Kontrollen, die so groß aufgefahren werden, wenn da etwas gefunden wird, wer kommt da rein? Oder kommt da willkürlich einfach jeder rein? Oder jeder, der ein bestimmtes Aussehen hat? Werden da Leute raussortiert, die, wie Ulrich gesagt hat, einen bestimmten Nachnamen haben? Oder reicht es auch schon, einen arabischen oder türkischen Migrationshintergrund zu haben? Das Gleiche ist auch zum Beispiel bei den WTM-Zahlen. Es wird nie wirklich aufgeschlüsselt, wie viel, was da gefunden wird, ist irgendwie gewerblich. Wo wurde jetzt wirklich viel Betäubungsmittel in einem Hinterzimmer gefunden? Oder wo wurden irgendwelche Gäste gefunden, die WTM dabei haben? Denn das passiert auch immer wieder, dass Gäste nicht nur die Daten aufgenommen werden, sondern auch Gäste durchsucht werden. Es wurden uns von Fällen erzählt, wo Gäste sich sogar ausziehen mussten. Und also ich habe mal als Bürger mehrmals eine Anfrage zum Bezirksamt gestellt, wie sich denn die BTM-Zahlen zusammenstellen. Ich habe nie eine Antwort darauf bekommen. Und das lässt dann natürlich auch ziemlich an den Zahlen zweifeln.
Könnt ihr das, den letzten Punkt, also nochmal beschreiben, wie das von innen ungefähr aussieht an einem Beispiel oder so? Also ich frage mal provokant, ich stelle mir vor, wenn man regelmäßig also mit 70 Beamten und Beamtinnen mit Maschinengewehren aufkreuzt und diese Durchsuchungen macht, kann man sich dann leisten, nichts zu finden?
Eigentlich kann man es sich nicht leisten. Es wird aber halt wirklich alles als großer Fund dargestellt. Also ich erinnere mich daran, dass mal Friseurläden durchsucht worden sind. Da wurde dann riesen, also was die alles gefunden haben und wie toll das ist und die tolle Arbeit der Polizei. Und es war dann so, irgendjemand war unter 18, der da gearbeitet hat. Es waren Leute, die keinen Meisterbrief hatten. Es wurde in irgendeinem Friseur geraucht. Also das hatte überhaupt nichts mit Kriminalität zu tun. Und das ist in den meisten Fällen so. Also was dann mal gefunden wird, ist eben sehr viel, gerade während der Corona-Zeit war so Infektionsschutzgesetz oder eben Automaten, die nicht angemeldet waren. Also dass eher Ordnungswidrigkeiten sind. Also es ist sehr selten, dass da wirklich ein großer Fund ist. Es wird aber eben alles total groß aufgebauscht als Fund.
Nicht. Ich musste mich gerade erinnern an eine Razzia, bei der wir halt zufällig anwesend waren und wo dann sozusagen, es ging um Laden, wo sozusagen auch schon mehrere Durchsuchungen stattgefunden hatten und dann haben sie sozusagen, haben sie halt behauptet, der Spielautomat sei nicht richtig registriert, obwohl der Besitzer Papiere hatte in diesem Fall und dann kam sozusagen, also die Presse war natürlich dabei, hat dann alle Umstehenden irgendwie interviewt, war auch im Laden, hat sozusagen gefilmt. Das passiert sehr häufig, dass die Presse auch sich nicht unbedingt zu erkennen geht, dann mal so ein bisschen so dokumentiert, was passiert und dann fuhr halt so ein riesiger Polizeilaster vor und hat so dramatisch diesen Spielautomaten mitgenommen und also das ist natürlich ein komisches Beispiel, aber wenn man sich auch sozusagen in Bezug auf die mediale Inszenierung, wenn man sich mal anschaut, was dann, also es gibt ja eine Reihe von, sagen wir, RTL-Dokus, die sozusagen diese Razzien begleiten und natürlich geht es da immer darum, dass man dann irgendetwas vorweisen muss, aber erstens ist vollkommen klar, dass die Behörden wissen, dass es bestimmte Sachen gibt, die man immer wieder feststellen kann. Thema Shisha-Tabak, das, die gesetzliche Regelung ist einfach so, dass sozusagen, es ist sehr schwer, sich an die Regeln zu halten, weil sobald man eine bestimmte versteuerte große Tabakbox geöffnet hat, muss man die eigentlich vollkommen verkaufen und darf die nicht in einzelnen Portionen verkaufen. Das heißt, die Ordnungsämter wissen, da finden wir immer was. Typisches Beispiel auch am Anfang, man misst die Kohlenmonoxidwerte, weil wenn die zu hoch sind, hat man eventuell Vorwand, den Laden zu schließen. Was haben wir gehört? Man hält das Messgerät einfach mal direkt in die Kohle rein. Und dann schließt man den Laden versiegelt und dann ist das Wochenendgeschäft erstmal weg. Mhm. Natürlich kann man auch nach Pfandverstößen gucken, nach Verstößen gegen sozusagen Jugendschutzgesetz heißt, sind Leute unter 18 in den Laden und so weiter und so fort. Das heißt, es ist schon klar, dass die jeweiligen Behörden schon wissen, wenn ich hier nachschaue, dann werde ich höchstwahrscheinlich fündig und dann kann ich irgendeine Art von, also schlimmstenfalls Schließung oder andere Sachen machen. Das sind natürlich keine großen Dinge. Und zurück zu diesen Dokus, da wird dann sozusagen dramatische Musik, die Polizei hat etwas gefunden, der Spielautomat ist von der Theke nicht einsehbar. Oder was sozusagen Regelverstoß darstellt, aber natürlich eine Lappalie ist im Grunde genommen. Insofern, ja, es wird was gefunden, aber die Frage ist natürlich, was? Und es wurde auch teilweise in parlamentarischen Anfragen nachgefragt, sozusagen, wie steht es denn, gibt es denn jetzt eigentlich Erfolge in Bezug auf die Bekämpfung organisierter Kriminalität? Es gibt mehrere Arten von Antworten. Die eine ist, das können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Und die zweite Antwort, das ist noch in einer Anfrage zu einem recht frühen Ansatz steht, die Polizei war gar nicht unterwegs, um irgendwie organisierte Kriminalität zu bekämpfen, sondern in Amtshilfe für das Ordnungsamt. Ne? Und das ist sozusagen die reale Grundlage, aber was medial dann transportiert wird, dadurch, dass ganz offensichtlich die Polizei vorab sich abspricht mit PolitikerInnen und mit Medien, da wird was ganz anderes transportiert. Und das verselbstständigt sich auch und übt dann wiederum sozusagen Druck auf Behörden und Politik aus, sich noch mehr als BekämpferInnen dieses Phänomens zu inszenieren.
Das sind ja recht aufwendige Strategien. Das hat auch alles so einen Namen. Die Strategie der 1000 Nadelstiche, der administrative Ansatz. Ihr beschreibt das ja in eurem Artikel auch ganz gut. Finger weg. Wo kann man das eurer Meinung nach herleiten? Gibt es da irgendwelche ideologischen Vorgänger sozusagen? Kriminalpolitisch kann man das, das erinnert ja so ein bisschen an die Nulltoleranzpolitik und solche Sachen. Könnt ihr das so ein bisschen einordnen?
Genau, also es erinnert nicht nur an die Nulltoleranzpolitik, sondern tatsächlich wurden diese Kontrolleinsätze 2017 von Franziska Giffey ins Leben gerufen in Neukölln und auch unter dem sozusagen Label einer Nulltoleranzpolitik. Und das haben wir ja jetzt heute eigentlich die ganze Zeit gehört, es geht immer darum, selbst wenn es Mini-Delikte sind, man geht mit der vollen Härte vor. Das ist sozusagen das Prinzip. Und so das Zero-Tolerance-Policing ist eigentlich ein Prinzip, was von New Yorks Bürgermeister Giuliani sozusagen eingeführt wurde, beziehungsweise ihm und seinem Polizeichef William Breton. Das hat ein ganz ähnliches Vorgehen. Und zwar war da sozusagen... Also man kann das ganz grob bezeichnen als so eine Art urbane Säuberungsstrategie, wo man anfängt, bestimmtes Verhalten im öffentlichen Raum mit krasser Repression irgendwie zu belegen. In New York ging es da vor allen Dingen um wirklich kleine Sachen wie öffentliches Urinieren, zu lautes Musik hören im Auto, betteln und so weiter. Also Dinge, die man im Grunde auch sagen kann, die eigentlich entweder damit zu tun haben, dass man arm ist oder sich irgendwie im öffentlichen Raum aufhält und nicht einem bestimmten weißen Mittelschichtsbild entspricht. Und sozusagen das Prinzip des Zero-Tolerance-Policing, was auch sehr zynisch als Quality-of-Life-Enforcement tatsächlich bezeichnet wurde, war, wenn Leute bei solchen Minisachen erwischt werden, ist die Hürde sehr niedrig, also auch öffentliches Trinken oder so, entweder den betreffenden Laden zu durchsuchen, die Leute mit aufs Revier zu nehmen und zu verhören oder sehr schnell da einzuschreiten. Das heißt, man policet im Grunde genommen einfach nur sozusagen abhängig von bestimmten Gruppen im öffentlichen Raum und dem, was damit zu tun hat. Und was sozusagen das Interessante daran ist, das sagen wir ideologisch gesprochen, hat sich das bezogen auf die sogenannte Broken Windows Theory, die so eine recht krude kausale These aufstellt, die besagt, sobald im städtischen Raum auch nur ein geringes Anzeichen von Unordnung sichtbar wird, ist sozusagen die Entwicklung hin zur Schwerstkriminalität überall ganz, sozusagen geht ganz schnell. Deswegen muss man bei den kleinen Sachen ansetzen. Erinnert ja im Übrigen auch an das, was Ulrich erzählt hat. Das war aber sozusagen eher die offizielle Version. Die Leute, die das tatsächlich durchgezogen haben, da ist vor allen Dingen dieser Vizepolizeichef Jack Maple interessant, die haben sehr klar gesagt, nee, es geht einfach darum, dass man in bestimmten Milieus, wo man sowieso schon Kriminalität vermutet, dass man da diese Leute erwischt, indem man sie bei Bagatelldelikten irgendwie bekommt. Und ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Zero-Tolerance-Policing war auch die polizeiliche Statistik. Also, wo passieren welche Art von Delikten, wer hängt mit wem ab? Also es wurden ganz große polizeiliche Datenbanken aufgebaut mit Personendaten drin. Und also im Grunde ist es eine Form auch von einer umfassenden sozialen Kontrolle von urbanen Räumen, die einem irgendwie nicht gefallen, beziehungsweise die man von bestimmten Menschengruppen säubern will. Und jetzt nochmal zurück nach Neukölln und zu dem, was hier passiert. Das ist schon auffällig, dass sehr, sehr viele dieser Razzien und Durchsuchungen eben damit einhergehen, dass ganz im großen Stil Leute kontrolliert werden. Dass sofort von allen Gästen eines Gewerbes, wo eine Gewerbekontrolle durchgeführt wird, darum gebeten werden, sich zu identifizieren. Warum? Also was bringt das? Und das ist natürlich, das ist dieser Aspekt der sozialen Kontrolle. Die Behörden wollen irgendwie wissen, wer hängt mit wem ab, wer findet sich an bestimmten Orten und dann gleich, lasst uns die gleich noch in die Datenbanken einspeisen. Und da gibt es natürlich große Kontinuitäten. Und also was das Zero-Tolerance-Policing beschreibt, das wurde... Also, Die Architekten sind auch sozusagen um den Globus gereist und haben sich als Berater für gute polizeiliche Praxis irgendwie feiern lassen. Real ging das aber einher mit einer Explosion von Polizeigewalt, von auch Polizeimorden. Und das ist natürlich klar, wenn du der Polizei die Möglichkeit gibst, bei ganz niedrigschwelligen Sachen schon sozusagen die Keule rauszuholen, dann wird sich das in Gewalt und Kontrolldruck auf der Straße bemerkbar machen. Und ich denke, das kann man hier auch sehen.
Lass uns mal gleich nochmal die andere Perspektive einnehmen. Was heißt das denn jetzt für die Betroffenen? Wie wirkt sich das denn aus?
Also für die Betroffenen hat das natürlich in erster Linie, dass sie ständig schikaniert werden, genervt werden in ihrem normalen Ablauf, Geschäftsablauf. Was dann wiederum natürlich zur Folge hat, dass viele Läden Umsatzeinbußen haben, Gäste kommen nicht mehr vorbei. Die umliegenden Nachbarn sind vielleicht genervt, die wissen ja gar nicht, was da los ist, wollen am liebsten, dass der Laden verschwindet. Und in einigen Fällen bedeutet das auch, dass Läden schließen müssen. Und das führt natürlich hier auch zu einer Verdrängung von migrantischem Gewerbe.
Und sozusagen, das klingt alles für mich, das soll also alles diese Botschaften senden. Ne? Wir bekämpfen, vorher hatte eine von euch gesagt, wir bekämpfen das Verbrechen. Die Leute, die ganze Zeit diesen Kontrollen unterliegen, was für ein Signal ist das für diese Leute, dass sie bekämpft werden sollen? Wie wirkt sich das weiter aus?
Also es macht natürlich den Anschein, dass die Leute nicht gewünscht sind im Bezirk. Dass man das migrantische Gewerbe, was hier natürlich überwiegend betroffen ist oder nur betroffen ist, dass man das nicht haben möchte und dass man die komplett kriminalisiert, ob man da was findet oder nicht. Das, wie ja Jorinde auch schon gesagt hat, es gibt viele Läden, da wird halt wieder und wieder alle 2-3 Wochen wird da eingeritten von der Polizei und ohne dass was gefunden wird oder dann eben mal ein bisschen Tabak oder so. Und die werden dann natürlich kriminalisiert und in eine Schublade gesteckt, wo sie nicht reingehören.
Ja. Wolltest du noch?
Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung. Also, weil Mandy hatte jetzt angesprochen, dass das wirklich auch einen Verdrängungseffekt hat, der, würde ich sagen, auch gewünscht ist. Ich habe neulich mal so ein bisschen wieder mal dieses Thema recherchiert und da habe ich ein Video gefunden von einem Leiter des Polizeiabschnitt 55, Thomas Böttcher, der sozusagen wie soll man sagen, sich auch als Befürworter und Praktiker dieser Verbundeinsätze auch gerne darstellt. Da gibt es auch viele Artikel drüber. Und der bringt auch tatsächlich das Thema Verbundeinsätze, scheinbare Kriminalitätsbekämpfung, die damit verbunden ist, ganz klar in Verbindung mit einer Gentrifizierung des Bezirks, die er als positiv ansieht, weil er sagt, sozusagen, wir sehen in Neukölln, dass hier eine Gentrifizierung stattfindet, die für eine, dann sagt er, eine soziale Durchmischung sorgt. Und das verändert die Lebensqualität hier im Bezirk auf eine positive Art und Weise. Und wir rechnen auch damit, dass die Kriminalitätsraten dadurch runtergehen werden. Und im Übrigen nutzen wir jetzt alle Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, weil Nordneukölln, das ist ja auch zu großen Teilen kriminalitätsbelasteter Ort, diese Möglichkeit, da Leute niedrigschwelliger kontrollieren und filzen zu können, nutzen wir exzessiv, so sagt er das. Und das ist natürlich, also das klingt erstmal ganz nett, soziale Durchmischung, aber wenn man sich gibt, wie zynisch das ist, weil soziale Durchmischung bedeutet ja die Vertreibung von einigen. Und diese Vertreibung wird natürlich sozusagen, die wird durch viele Dinge, durch Mietsteigerungen, aber eben auch durch sozusagen eine polizeiliche Repressionsstrategie mit befördert. Und deswegen muss man sagen, das ist ganz klar auch Teil, dass da, also natürlich haben viele Läden schließen müssen, deswegen sozusagen erst die Razzien, dann die Pandemie, klar, das bedeutet was. Und das gehört aber dazu und insofern, also Neil Smith, ein amerikanischer Theoretiker, der hat das auch sozusagen, dieses Zero-Tolerance-Policing als eine Cleansing, Social Cleansing Strategy bezeichnet. Und ich würde sagen, das stimmt auch hier, es ist eine urbane Säuberungsstrategie, die man da auch anwendet. Und diese Verbundeinsätze, das ist ein Teil davon, aber es ist ein wichtiger Teil. Ne? Also kommen mehrere Sachen zusammen Und diese Verdrängung, also das, sagen wir, das Paradigma der sozialen Durchmischung, ist etwas, was die regierenden Parteien in Neukölln über Jahrzehnte lang auch verfolgt haben, ne?
Und Jorinde hat jetzt sehr gut das Beispiel gebracht von der Polizei, aber es sind natürlich auch die Politiker, die das vorantreiben. Natürlich Martin Hicke, der Bezirksbürgermeister, der immer ganz vorne dabei ist, wenn es um Verbundseinsätze geht, der ja selber sagt, der Bezirk soll aufgewertet werden, was auch immer das bedeutet. Oder auch die AfD, die ja auch so ziemlich die ersten waren, die das ganze Clan-Thema vorangebracht haben, die zum Beispiel mal eine parlamentarische Anfrage gestellt haben, wie viele Großfamilien denn den Bezirk verlassen haben aufgrund der Verbundseinsätze. Und da wird ja schon ganz klar, was damit bezweckt werden soll.
Was gibt es denn für sozialen Widerstand dagegen oder was für Möglichkeiten?
Es gibt einigen, es gibt glaube ich auch einige, die diesen Widerstand sozusagen mit ins Leben gerufen haben, die hier auch mit im Raum sitzen, aber also unter anderem wurde im Jahr 2019 war das glaube ich eben die Initiative Kein Generalverdacht gegründet, deren Thema das auch war, diese gegen die rassistische Klan-Debatte und die damit einhergehende Stigmatisierung und die damit einhergehenden Polizeipraktiken irgendwie Widerstand zu organisieren. Da gab es dann auch einige Bündnisse mit eher stadtpolitischen Indies, wie zum Beispiel der Initiative Hermannplatz, die sich gegen Benkos Protzbau am Hermannplatz eben engagiert hat, und da gab es sozusagen eine Reihe von Kundgebungen, Aktionen, sehr viel mediale Aufklärungsarbeit und so. Also, und ich glaube, man muss auch sagen, dass natürlich sehr viel Widerstand einfach passiert dadurch, dass wenn Leute diesen Durchsuchungen ausgesetzt sind, dass sie sich auch verbal oder sozusagen durch auf verschiedene Arten wehren dagegen, ne? Also das ist natürlich schwierig, weil die Polizei sehr klar ausnutzt, dass viele Menschen ihre Rechte nicht kennen. Dass zum Beispiel, dass man nicht unbedingt, dass man nicht sofort seine Personalien irgendwie zeigen muss oder dass man auch bestimmte Rechte hat bei Polizeikontrollen. Aber ich denke, da gibt es auch einiges an Widerstand, was dann natürlich sehr schnell gelabelt wird als eskalatives Verhalten, Revieranspruch, bla bla bla, also diese ganzen rassistischen Zuschreibungen. Aber insofern gibt es einen recht breiten Widerstand im Bezirk, aber es ist auch eine bundesweite rassistische Kampagne. Das heißt, sie hat auch ein gewisses Gewicht und es gibt ein gewisses Interesse daran, dass sie fortgeführt wird. Die läuft ja schon seit 2018 auch mit den gleichen 3-4 Mythen darüber, was jetzt ein sogenannter Clan ist.
Okay, ich könnte mit euch noch ewig quatschen. Ich hatte am Anfang allerdings versprochen, 3/4 Stunde. Das war schon gelogen. Vielleicht hören wir uns gleich ein paar, gucken wir, ob es ein paar Fragen oder Diskussionen gibt. Euch erstmal danke für das. Das war schon super spannend, glaube ich.